Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wegen des Umgangs mit Missbrauchsfällen durch Geistliche gibt es jetzt auch in der evangelischen Kirche personelle Konsequenzen in einer Spitzenposition. Die Hamburger Bischöfin Maria Jepsen erklärte heute ihren Rücktritt. Sie war in die Kritik geraten, weil sie Missbrauchsvorwürfen gegen einen früheren Pastor aus den 70er und 80er Jahren nicht energisch genug nachgegangen sein soll. Der EKD-Ratsvorsitzende Schneider bedauerte Jepsens Entscheidung.
Sie wirkt ein wenig verloren, als sie in die Pressekonferenz kommt. Bischöfin Maria Jepsen wird ihren Rücktritt erklären. Der Grund dafür sind Missbrauchsvorwürfe gegen einen Pfarrer, die sie angeblich zu spät verfolgt haben soll.
Meine Glaubwürdigkeit wird angezweifelt. Von daher sehe ich mich nicht in der Lage, die frohe Botschaft so weiterzusagen, wie ich es bei der Ordination und bei meiner Bischofseinführung vor Gott und der Gemeinde versprochen habe.
In den 70er und 80er Jahren soll der damalige Pfarrer der Kirchengemeinde im schleswig-holsteinischen Ahrensburg Jungen und Mädchen sexuell missbraucht haben, darunter auch seine Stiefsöhne. 1999 informierte eines der Opfer die damalige Pröbstin. Der Pfarrer wurde versetzt. Bereits in dem Jahr, also 1999, soll Bischöfin Jepsen von den Vorwürfen erfahren haben. Das berichtet eine Zeugin in einer eidesstattlichen Erklärung. Jepsen beteuerte noch vor wenigen Tagen, dass das Wort Missbrauch in diesem Gespräch nie gefallen sei. Ansonsten wäre sie unruhig geworden. Jetzt wurde der Druck auf die Bischöfin wohl zu groß.
Ich erwarte, dass die Missbrauchsfälle in Ahrensburg und anderswo zügig aufgeklärt werden und die Wahrheit ans Licht kommt. Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt als Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck.
Damit verlässt die Frau die evangelische Kirche, die 1992 Geschichte schrieb, als sie im Hamburger Michel zur weltweit ersten evangelisch-lutherischen Bischöfin geweiht wurde.
Friede sei mit dir.
Es ist daher von besonderer Tragik, dass Bischöfin Jepsen mit ihrem Rücktritt Verantwortung für etwas übernimmt, das ihr in keiner Weise als persönliche Schuld angelastet werden kann und darf.
Bischöfin Jepsen zieht nun die Konsequenzen und tritt zurück. Um die Aufklärung der mittlerweile verjährten Missbrauchsfälle kümmert sich nun eine Opferorganisation.
China und Deutschland wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. Das kündigten Bundeskanzlerin Merkel und Chinas Premierminister Wen bei einem Treffen in Peking an. In Zukunft sind dazu jährliche Treffen der beiden Regierungschefs und regelmäßige Beratungen auf Ministerebene geplant. Am Rande der Gespräche wurden zudem milliardenschwere Wirtschaftsverträge unterzeichnet.
Harmonieoffensive in Peking. Empfang mit militärischen Ehren. Das gehört zum Ritual. Weit mehr als nur Symbol hingegen, der betont freundliche Empfang für Angela Merkel. Premier Wen Jiabao nimmt sich viel Zeit, lobt die guten Beziehungen. Wir sitzen im selben Boot, umwirbt er die Kanzlerin. Während der Finanzkrise haben sich die deutsch-chinesischen Beziehungen bewährt. Jetzt haben wir die Chance für gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung. Profitieren will davon die deutsche Wirtschaft, freut sich über neue Abkommen. Ohne China und gegen China geht nichts, das weiß auch die Kanzlerin.
Wir sind als Bundesrepublik Deutschland, als eine Exportnation natürlich auch sehr froh, dass der wirtschaftliche Aufschwung in China sehr schnell zurückgekehrt ist und das ist auch ein gutes Zeichen für Deutschland.
Am Rande haben sie auch kurz über Menschenrechte gesprochen, aber sie sind eben aufeinander angewiesen, mehr denn je. Und deswegen sind sie auch so freundlich, wie selten zuvor.
Angela Merkel als Vertreterin der Wirtschaftsnation Deutschland ist in China hoch angesehen. Ihre Bilanz als Handelsreisende kann sich sehen lassen. Immer engere Kooperation, immer engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Bleibt da noch Raum für kritische Fragen nach Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit? Fragezeichen sind da erlaubt.
Erstmals seit fast drei Monaten fließt kein weiteres Erdöl in den Golf von Mexiko. Dem Konzern BP ist es gelungen, das Leck am Bohrloch abzudichten, zumindest vorläufig.
Himmlische Ruhe in anderthalb Kilometern Tiefe. Seit fast 24 Stunden zeigen die Kameras keine dunklen Schwaden mehr. Der Auffangzylinder hält dicht, der Druck steigt nur langsam. Auch das lässt hoffen.
But make no mistake.
Aber vertun Sie sich nicht, unser oberstes Ziel muss sein, das Bohrloch an der Quelle zu versiegeln. Das ist nur ein Zwischenschritt, um das Öl zu stoppen. Die Auffangkappe soll die Quelle nur provisorisch schließen, bis die Entlastungsbohrungen gelungen sind. Erst sie können das Öl endgültig stoppen. Die Fischer in der Golfregion zum Warten verdammt. Seit Monaten waren sie nicht mehr draußen. Es wird noch lange dauern. Wir haben Öl im Golf und in den Marschgebieten. Das alles muss erst weggeputzt werden. Aber es fließt kein Öl mehr, wenigstens etwas. Auch Präsident Obama warnt vor Euphorie. Zu oft hat er Rückschlägen ohnmächtig zusehen müssen. Es ist wichtig, dass wir nicht übermütig werden. Die Kameras da unten haben einen Nachteil. Nur weil sie kein Öl mehr zeigen, glaubt jeder, wir sind das Problem los. Sind wir aber nicht. Auf den Stränden werden noch lange Öl- und Teerklumpen landen, glauben Experten.
Amerikanische Medien sprechen schon von einer guten Woche für Präsident Obama. Zuerst hat er die Finanzreform durchgebracht, jetzt scheint das Öl gestoppt zu sein. Doch die Menschen am Golf von Mexiko werden ihn daran messen, ob und wie er ihnen langfristig hilft. Denn selbst wenn kein Öl mehr fließen sollte, es wird noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis all die Fischer, Bootsleute und Hoteliers wieder ein normales Leben führen können.
Weil sie faule Wertpapiere verkauft hat, muss die Investmentbank Goldman Sachs mehr als eine halbe Milliarde Dollar Strafe zahlen. Einem entsprechenden Vergleich mit der US-Börsenaufsicht hat Goldman zugestimmt. Die Bank soll Wertpapiere als Anlage empfohlen haben, obwohl sie wusste, dass die Papiere stark an Wert verlieren würden. Solche Geschäfte haben die weltweite Finanzkrise mit ausgelöst. Die Hälfte der Strafzahlung soll an die Geschädigten fließen. Dazu gehört auch die deutsche Mittelstandsbank IKB. Die geplante Flugticketsteuer stößt auf massive Kritik, auch in den Reihen der Koalition. Gestern war aus dem Finanzministerium bekannt geworden, dass vom kommenden Jahr an eine Zusatzgebühr für Flüge erhoben werden soll. Sie ist Teil des milliardenschweren Sparprogramms, das die Bundesregierung Anfang Juni vorgestellt hatte. Nach Protesten aus der Luftfahrtbranche und der Opposition sowie von CSU und FDP kündigte das Finanzministerium jetzt Nachbesserungen an.
Wer im nächsten Jahr von einem deutschen Flughafen abhebt, zahlt drauf. 13 Euro pro Fluggast bei einer Kurzstrecke, 26 Euro bei einer Entfernung über 2500 Kilometer will die Bundesregierung erheben, auch um damit die Umwelt zu entlasten.
Weil es ja eine ökologische Komponente hat, ist natürlich eine Umlenkung durchaus gewünscht, dass vom Flugverkehr auf andere Verkehrsträger, insbesondere zum Beispiel auch der Bahn, umgesattelt wird.
Die deutsche Luftverkehrsbranche sieht schon Tausende von Arbeitsplätzen in Gefahr. Man fürchtet, Kunden könnten auf ausländische Flughäfen ausweichen.
Das nach Finanzkrise, nach Aschewolke, wo die Unternehmen in Deutschland natürlich schon einiges in diesem Jahr auf sich haben zukommen lassen, das wird ein schwieriger Weg.
Die FDP schlägt vor, Käufer einfacher Tickets weniger stark zu belasten, dadurch, dass man Business- und First-Class-Reisende stärker zur Kasse bittet und auch Frachtflüge besteuert. Denn
letztendlich sind die Umweltschäden eines Fliegers gleich, unabhängig davon, ob da Menschen drin transportiert werden oder Waren. Und deshalb sollten wir schon sehr genau überlegen, ob es insgesamt nicht klüger ist, die Bemessungsgrundlage inklusive Cargo breiter zu machen.
Wofür wie viel Flugsteuer gezahlt werden soll, das will die Bundesregierung bis Ende August entscheiden. Fest steht nur, wie viel die Steuer insgesamt einbringen soll, 1 Milliarde Euro pro Jahr.
Die Bahngewerkschaft Transnet hat die Bundesregierung aufgefordert, der Bahn mehr Geld für Investitionen zu belassen. Grund sind die Probleme mit Klimaanlagen in Fernzügen. Im Rahmen des Sparpakets soll die Bahn von 2011 an jährlich 500 Millionen Euro Dividende an den Bund zahlen.
34 Grad. Auf dem Berliner Hauptbahnhof wird verzweifelt gelüftet. Richtigen Durchzug schafft das nicht, aber Entlastung. Unten das neue Sorgenkind der Bahn, der ICE 2 mit Klimaanlage für maximal 32 Grad. Dies hätte vor 20 Jahren internationalen Regeln entsprochen, so Bahnchef Grube heute. Ab Herbst gehen die 44 Züge in die Generalüberholung. Es werde analysiert, ob man dabei auch die Klimaanlagen überarbeitet. Das war bisher nicht vorgesehen, denn das ist teuer. Oppositionspolitiker und Gewerkschafter fordern, die Bundesregierung solle ihre Pläne stoppen, fürs Sparpaket der Bahn pro Jahr 500 Millionen Euro Rendite abzuverlangen.
Eins ist doch jetzt offenkundig geworden. Die Bahn hat einen erheblichen Sanierungsbedarf. Sie muss mehr Züge, neue Züge, modernere Züge haben, die besser ausgestattet sind. Sie braucht mehr Reservekapazitäten. Und deswegen ist unsere Forderung, diese 500 Millionen, die man der Bahn wegnehmen will, die muss man verpflichtend bei der Bahn belassen.
Die Bahngewerkschaft Transnet meint, es sei ein Fehler des Bundes, der Bahn das Geld abzupressen.
Die 500 Millionen, da könnte der Eigentümer jetzt sehr deutlich sagen, Bahn, investiere in die Züge, investiere in Klimaanlagen, um als Eigentümer auch deutlich zu zeigen, wie er zu dieser Situation steht.
Dienstag gibt es ein Krisengespräch mit Bahnchef Grube, Verkehrsminister Ramsauer und dem Verkehrsausschuss.
Mehr zu Klimaanlagen in Zügen wie auch Erfahrungen aus anderen Staaten finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Gegner der im kommenden Jahr anstehenden Volkszählung haben Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Zusätzlich übergaben sie eine Liste mit den Namen von 13.000 Unterstützern. Die Beschwerdeführer sehen durch die Erhebung Datenschutz und Datensicherheit gefährdet.
Eine Datenkrake vor dem Bundesverfassungsgericht. Für die Beschwerdeführer Symbol für den Eingriff des Staates in die Rechte des Bürgers bei der geplanten Volkszählung. Eine EU-Richtlinie schreibt sie für Mai 2011 europaweit vor. Das deutsche Ausführungsgesetz zur Volkszählung halten die Beschwerdeführer teilweise für verfassungswidrig.
Ich glaube, was die Leute umtreibt, ist auch die generelle Sorge, dass da Dinge hinter unserem Rücken passieren, die wir nicht mehr kontrollieren können.
Weitere Kritikpunkte an der Volkszählung. Die Abfrage bestimmter Daten sei zu persönlich, zum Beispiel zur Religionszugehörigkeit. Es sei keine ausreichende Anonymisierung gewährleistet. Daten könnten Personen zugeordnet werden. Und die Zweckentfremdung von Daten, wenn sie zentral gespeichert würden. Anders als 1987 bei der letzten Volkszählung in Deutschland herrscht heute eine neue Datenkultur. Viele persönliche Daten sind im Internet aufzufinden.
Dass die Leute vielfach in ihrer privaten Intimsphäre mit ihren Daten um sich werfen, das ist bekannt. Kann, glaube ich, aber keine Entschuldigung dafür sein, dass von staatlicher Seite, wie in diesem Fall, mit Daten aus unserer Sicht halt nicht gut umgegangen wird.
Die Bundesregierung ist dagegen überzeugt, dass ihr Gesetz vor dem Verfassungsgericht hält. 1983 hat das Verfassungsgericht in einer damals großen Entscheidung zur ersten Volkszählung das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung für den Bürger aus der Taufe gehoben. Ob sich die Beschwerdeführer von heute darauf berufen können, bleibt abzuwarten, denn erst einmal muss das Verfassungsgericht die heutige Beschwerde annehmen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 17. Juli.
Das Tief nördlich von Schottland lenkt wieder eine Kaltfront über Deutschland hinweg. Im Osten und Südosten ist die Luft noch heiß und vor allem dort muss wieder mit teilweise unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Auch heute Nacht sind dort heftige Hitzegewitter möglich. Von Westen breiten sich währenddessen neue Schauer mit Blitz und Donner langsam Richtung Osten aus. Morgen zunächst noch viele Wolken mit Schauern und Gewittern, die besonders im Osten und Südosten Unwetterpotenzial haben. Von Westen wird es später wieder freundlicher. Meist schwacher bis mäßiger, mitunter frischer Westwind. Bei Gewittern drohen Sturmböen, zum Teil auch schwere Sturmböen. Heute Nacht Temperaturen von 13 Grad in der Eifel bis 23 an der Spree. In der Lausitz morgen bis 31, an der Nordsee erfrischende 22 Grad. Am Sonntag gibt's im Osten und Südosten noch einzelne Schauer oder Gewitter, sonst wird es überwiegend freundlich. In der neuen Woche erwartet uns erstmal sonniges, warmes und meist trockenes Hochsommerwetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr. Darin die evangelische Kirche und der Missbrauch. Fragen von Susanne Holst an den EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider sowie Tipps der Experten, wie Wüstenbewohner mit der Hitze umgehen.